Erleben Sie den Hydrogen Dialogue Summit and Expo am 4. und 5. Dezember 2024 in Nürnberg. Und seien Sie dabei, wenn die nationale und internationale Wasserstoffbranche die Weichen für einen erfolgreichen Markthochlauf für den Energieträger der Zukunft stellt.
Unterstützt von starken bayerischen und internationalen Partnern bietet der Hydrogen Dialogue optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einem der attraktivsten Industriestandorte Europas. Das Programm aus Summit und Expo bietet eine ideale Plattform, um mit Expertinnen und Experten der globalen Wasserstoffwertschöpfungskette in den Dialog zu treten und die neuesten Wasserstofftechnologien zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und nutzen Sie den Code HD24BAR. Noch einmal Code HD24BAR.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und hier und heute mit mir in der schönen Welt des Wasserstoffs ist natürlich auf der einen Seite der Johannes, wie immer. Hallo Johannes. Und auf der anderen Seite, Johannes, ein äußerst interessanter und spannender Gast mal wieder.
Ja, hallo Martin. Und ein herzliches Willkommen an Maximilian Draxler. Er kommt heute zu uns von Highline. Er ist im Prinzip da tief involviert in Highline. Highline ist eine Firma, die meisten von euch ja wahrscheinlich kennen.
Ja.
Und drum freut es uns natürlich umso mehr, dass quasi sein prominenter Vertreter hier bei uns vorbeischaut.
Ja, hallo zusammen.
Maximilian.
Hallo, freut mich, dass ich heute hier sein kann. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Der Jonas hat schon erwähnt, die meisten werden wahrscheinlich jetzt, selbst wenn sie jetzt vielleicht deinen Namen nicht kennen oder dich nicht persönlich kennen, werden wahrscheinlich den Namen Highline schon mal gehört haben. Aber trotzdem könntest du vielleicht in einigen Sätzen vielleicht was zu dir sagen und dann auch vielleicht so ganz grob ein paar Sätze vielleicht zu Highline. Aber da steigt man natürlich dann sowieso noch genauer ein im Verlauf des Gesprächs.
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Mein Name ist Maximilian Draxler. Ich bin bei der Highline für die Finanzen zuständig, also Leiter für Finanzen. Bin bei Highline im Prinzip seit Tag 1 mit dabei. Ich war vorher bei der DVK Versicherungsgruppe, also bei der Muttergesellschaft von der Highline, im Beteiligungsmanagement und habe dort den Aufbau des Infrastrukturportfolios mit betreut. Und genau, als dann damals die Idee von Highline aufkam, war ich im Prinzip seit Anfang an mit dabei und bin dann auch relativ zügig komplett rüber gewechselt und jetzt ja komplett bei der Highline mit an Bord, sage ich mal. Was wir machen, einfach gesagt, sind wir eine Verwertungsgesellschaft, wobei es ein bisschen spezieller bei uns zugeht. Wir sind zu 100% auf Wasserstoff.
Ich würde sagen, jetzt nicht das Licht unter den Scheffel stellen, ja genau.
Genau, wir fokussieren uns jetzt zu 100% auf klimaneutrale LKW, insbesondere Wasserstoff- oder Brennstoffzellen-LKW. Und auch unser Mietmodell ist etwas besonderer, sage ich mal, weil wir keine fixen Mietzahlungen haben, sondern wir vermieten ein Pay-per-Use-Modell. Sprich, unsere Nutzer bekommen einen Preis pro Kilometer und fahren dann am Ende des Tages oder bezahlen dann am Ende des Tages auch nur genau für die Kilometer, die sie dann auch mit dem LKW zurückgelegt haben. Und in diesem Preis sind nicht nur der LKW an sich inbegriffen, sondern auch sämtliche Serviceleistungen außenrum wie Versicherung, Wartung und alles, was dazugehört, sodass abgesehen von dem Wasserstoff an sich, sodass aber unser Kunde trotzdem am Ende des Tages die genauen TCO von seinem LKW weiß und da sehr gut Kosten und Nutzen gegenüberstellen kann.
Mhm. Du meintest, Wasserstoff ist nicht da inkludiert in diesem Pay-per-Use-Modell. Hat es einen speziellen Grund? Ich meine, dass du sagst oder dass ihr sagt, oh, viele Kunden haben vielleicht ihre eigene Wasserstofftankstelle auf dem Hof oder haben quasi einfacheren Zugang zu Wasserstoff, als wenn ihr jetzt euch drum kümmern müsstet, dass die alle quasi Tankstellen in der Nähe haben.
Ja, also Also wir geben unseren Kunden Zugang zur deutschen Wasserstoffinfrastruktur. Also es gibt die Highland-Tankkarte quasi, die jeder Kunde von uns mit dazu bekommt, mit der er dann im Prinzip an fast allen Tankstellen in Deutschland tanken kann und auch, ich sag mal, so ein Vertriebsgespräch bei dem Wasserstoff-LKW geht dann auch viel darum, wie man so ein Projekt umgesetzt bekommt. Also wir schauen uns dann mit dem Kunden zusammen auch an, welche Routen fährt er und wo auf den potenziellen Routen denn dann auch eine ausreichende Wasserstoffinfrastruktur zur Verfügung steht. Also unser Kunde weiß dann schon, welche Tankstellen er tendenziell anfahren wird. Mit dem LKW hat dann die Tankkarte dazu und kann dann dort ganz normal tanken. Und wir geben die Kosten dann für den getankten Wasserstoff. Plus hier und da bekommen wir noch exklusive Rabatte, da wir aktuell einen ziemlich großen Anteil des Wasserstoffabsatzes in Deutschland ausmachen. Genau, wird da im Prinzip 1:1 durchgereicht. Aber was ich mit nicht inkludiert meine, ist, dass quasi der Kunde im Prinzip den Wasserstoffpreis zahlt, der aktuell herrscht und wir quasi das nicht bei uns mit inkludiert haben.
Ja. Was aber ja auch heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ihr seid nicht der Anbieter jetzt von Tankstellen oder sowas. Ihr seid also nicht ein Unternehmen, das jetzt Tankstellen baut in irgendeiner Form, sondern ihr seid auf das existierende Netz quasi halt angewiesen, was manchmal, so könnte ich es mir vorstellen, Maximilian, zu etwas Stirnrunzeln wahrscheinlich führt, oder?
Wir haben keine eigenen Tankstellen oder sowas. Also wir sind im Prinzip eine Art Mittelsmann. Also wir können dann quasi die Wasserstoffnachfrage unserer Kunden bündeln und damit dann für alle Parteien oder für alle Abnehmer dann gute Preise verhandeln. Also das ist so unsere Funktion an der Stelle. Und ja, das Wasserstoff-Tankstellennetz macht uns ab und zu mal schlaflose Nächte, aber ich meine, wir sind da wie bei vielen Themen in der Anfangsphase und das funktioniert jetzt alles auch schon deutlich besser, als es ist jetzt vor 2,5 Jahren oder fast 3 Jahren, als wir den ersten LKW auf die Straße gebracht haben. 2,5 Jahren, als wir den ersten LKW auf die Straße gebracht haben. Also auch da haben sowohl wir als auch die Tankstellenbetreiber und auch unsere Kunden auf jeden Fall eine Lernkurve hinter uns, sodass das auf jeden Fall besser wird. Und ich sage mal, wir sind ja in Deutschland in einer recht guten Position, was das Tankstellennetz angeht. Also wir haben heute ja schon wirklich einige Wasserstofftankstellen. Bis Ende diesen und nächsten Jahres sind wir da, glaube ich, bei Faktor 2 roundabout im Vergleich zu heute. Sprich, was die Tankstellendichte angeht, würde mir jetzt weltweit kein Land einfallen, das da besser aufgestellt ist als wir.
Ja. Ist es dann gut genug schon aufgestellt für euer Businessmodell oder kommt ihr da auch an, also manchmal in solche Grenzen, wo Kunden sagen, ja gut, wir würden es gern machen, aber die Tankstelleninfrastruktur passt halt nicht zu unserem Use Case überein?
Also den Case gibt's auf jeden Fall auch. Also wir haben auch schon hier und da Kunden gehabt. Also das ist jetzt insbesondere, wenn man jetzt mehr Richtung Ostdeutschland, da ist aktuell die Wasserstofftankstelleninfrastruktur schon deutlich schlechter, als sie jetzt in Westdeutschland hier Rhein-Ruhr-Gebiet runter nach Baden-Württemberg und Bayern. Also ja, den Case gab's auch, aber die meisten Kunden haben schon immer noch eine Tankstelle gefunden, die für sie passt. Wenngleich man auch dazu sagen muss, dass es hier und da auch schon mal mit ein paar Kilometer Umweg dann verbunden ist. Aber das ist jetzt alles noch in einem Rahmen, wo die Nutzer sagen, das ist vertretbar.
Ja, ich könnte mir vorstellen, ein großes Thema, was ja auch heiß diskutiert wird, auch wie wir es mitbekommen, auch hier im Podcast, ist ja immer auch die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit. Sowohl natürlich auf der Infrastrukturseite, auf der Tankstellenseite, als dann auch, da können wir vielleicht noch ein bisschen später darauf eingehen, natürlich auch der Fahrzeuge. Wie erlebt ihr es denn, wie zuverlässig und verfügbar sind denn dann auch tatsächlich die Wasserstofftankstellen? Weil das ist ja aus meiner Sicht so ein Faktor, von dem ihr so ein bisschen im Endeffekt abhängt, aber den ihr halt nicht so richtig in der Hand habt, logischerweise. Ist das was euch schlaflose Nächte bereitet, auch dass zwar vielleicht Tankstellen vorhanden sind, aber die da nicht verfügbar sind, wenn der Kunde dort zum Tanken hinkommen möchte?
Jein, also ich sage mal, das, was wir heute, also und mit heute meine ich wirklich heute, beziehungsweise in den letzten 3-4 Wochen sehen in Deutschland an den Tankstellen, ist es, glaube ich, auch, also ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation hier mit dem Thema in Leuna und dass jetzt der Wasserstoff-Supply doch eingeschränkt ist. Also ich glaube, das muss man so, sollte man vielleicht ein bisschen ausklammern, weil es wirklich eine recht spezielle Situation ist, gerade im Moment. Ansonsten würde ich sagen, vereinzelt, dass es da Probleme gab. Also wie gesagt, in den Gebieten, die ich gerade angesprochen habe, Rhein-Ruhr, runter nach Stuttgart und so weiter über Frankfurt. Ich glaube, da ist man jetzt inzwischen so weit, dass man auch ein recht gutes, redundantes Wasserstofftankstellennetz aufgebaut hat, sodass man immer noch mal die Möglichkeit hat, wenn eine Tankstelle nicht funktioniert, was ja ehrlich gesagt hier und da auf jeden Fall passiert, dass man auf jeden Fall noch einen Plan B und im Best Case noch den Plan C irgendwo auf der Route hat, dass man da tanken kann. Also es ist bis heute noch nie passiert, dass einer unserer Kunden wegen des leeren Tanks hätte abgeschleppt werden müssen oder sowas. Sehr gut. Also man hat noch immer eine Lösung gefunden.
Verstehe.
Ja. Du hast schon jetzt im Prinzip die Überführung in den Betrieb gemacht. Sehr gut, dass doch kein Lastwagen abgeschleppt wurde wegen einem leeren Tank. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Betrieb von den Lastwagen? Also was sind da eure Erfahrungen? Ist es noch alles eine Prototypentechnologie so ungefähr? Da gibt's ja die Aussagen, das ist alles quasi Manufaktur. Und wenn dann einmal die Brennstoffzelle kaputt ist, dann hat man so hohe Kosten, dass im Prinzip das ganze Fahrzeug dass man die abschreiben muss. Habt ihr da ein, Vertrauen schon aufgebaut durch die Erfahrungen in die Lastwagen, die jetzt rumfahren, und dass er sagt, das wird wirklich für 10, 15, 20 Jahre laufen können, so ein Lastwagen?
Also Vertrauen aufgebaut, ja, also zu 100%. Also wir hatten bis heute noch, also zu sagen, wir hatten noch keinen Fall, ist immer so eine sehr absolute Aussage. Deswegen sage ich mal, wir hatten vielleicht einen Fall, wo wir ein Thema mit einer Brennstoffzelle hatten. Genau, also von daher die Technologie an sich, also wir sprechen jetzt ja insbesondere von den Hyundai-Fahrzeugen, die bei uns jetzt hauptsächlich im Einsatz sind. Also da merkt man auf jeden Fall auch, dass sie auch in der Schweiz schon viel gefahren sind, also dass sie da wirklich schon ein paar Kilometer hinter sich haben und die Kinderkrankheiten, sage ich mal, bei den Fahrzeugen weg sind und die laufen. Also wir haben Kunden, die 800 bis 1000 Kilometer am Tag fahren, auch teilweise in Dreischichtbetrieb. Also von daher Vertrauen in die Technologie hergestellt zu 100%. Klar, wir sind auch da noch am Anfang, also ob die These, die Brennstoffzelle oder das Fahrzeug hält dann 10, 15, 20 Jahre, ob sich das bewahrheitet, hoffen wir, aber kann man heute natürlich noch nicht sagen.
Was habt ihr denn so für eine maximale Laufleistung jetzt gerade aktuell? Hast du da aus der Hüfte geschossen, jetzt gerade irgendeine Zahl parat, auch was sozusagen jetzt euer längst gedienter LKW jetzt gerade so auf dem Buckel hat?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen aus dem Stegreif. Es sollten auf jeden Fall über 100.000 Kilometer sein. Das war auf jeden Fall. Genau. Aber jetzt so längste Tageslaufleistung sind wir so bei 1.000 Kilometer, 900 bis 1.000 Kilometer. Also das ist jetzt so unser stärkster LKW, sage ich mal.
Ja, verstehe.
Diese LKW, wenn die jetzt 1000 Kilometer fahren, ist es dann so dieses typische, quasi, wie nennt man das, Überlandverkehr, also diese typischen Spezifikationen, die dann von Ungarn nach Frankreich fahren, so ungefähr, oder sind es alles Routen, also festgelegte Routen, wo das halt dann einfach eine lange Route ist, im Prinzip?
Zweiteres, oder im Prinzip noch eine Abstufung von Zweiteres. Ich glaube, bis wir dahin kommen, dass so ein richtiger Longhaul-Verkehr klimaneutral abgebildet wird, ich glaube, das ist dann wirklich die Endstufe der Transformation. Und genau, wo bei uns jetzt gerade die langen oder die längeren Tageslaufleistungen zustande kommen, ist, das sind jetzt auch keine langen Einzelstrecken, sondern eher so Strecken von 250 Kilometer pro Strecke und dass das dann einfach dann 2 bis 3 Mal am Tag hin und zurück gefahren wird.
Ja, was mich im Endeffekt an diesem Szenario so ein bisschen ja beeindruckt hat, schon auch damals in der Schweiz, wir hatten ja auch vor Jahren im Podcast, Johannes, du erinnerst dich wahrscheinlich ja auch verschiedene Vertreter eben halt vom Projekt in der Schweiz, seiner zu Gast, da kann mich gut an den Patrick Huber erinnern und so weiter. Und was in der Schweiz ja wirklich sozusagen halt der Benefit war oder dieses Alleinstellungsmerkmal war im Endeffekt, dass das ja ein wirtschaftlicher Business Case ist. Der funktioniert ja nicht deshalb, weil da von irgendwoher jetzt irgendwelche Fördermittel kommen. Natürlich, man kann dann irgendwie argumentieren in gewisser Hinsicht, ja, ist auch halt dieser Erlass der Autobahnmaut in gewisser Hinsicht eine Förderung, aber dann auch wieder nicht, kann man auch andersrum sehen. Aber das Beeindruckende war ja an dem Modell in der Schweiz eben wirklich dieser wirtschaftliche Business Case. Und so ist es im Endeffekt bei euch ja im Endeffekt auch, das muss man ja so sagen, es ist ja nicht so auch, dass jemand da jetzt aus Goodwill quasi jetzt eure LKWs nimmt, sondern weil es sich für ihn rentiert, weil es für ihn Sinn ergibt. Warum ist es bei euch quasi jetzt ein Business Case und bei vielen anderen anscheinend nicht? Oder haben viele andere nur den Eindruck, es ist kein Business Case und es wäre auch für die eigentlich einer?
Meinst du mit bei uns ein Business Case bei finanziell gesehen auf Highlane-Ebene oder finanziell gesehen bei der Kundenebene?
Ja, sowohl als auch im Endeffekt. Ich meine, es muss sich natürlich für euch irgendwie rentieren. Ich meine, ihr müsst überleben. Aber der Kunde wird es natürlich auch nicht machen, wenn er jeden Monat 500.000 jetzt draufzahlen würde oder sowas. Insofern muss es ja für alle Seiten im Endeffekt wirtschaftlich funktionieren oder zumindest halbwegs wirtschaftlich funktionieren. Und zumindest wir hier im Podcast, wir haben ab und zu so den Eindruck, manche Player, die trauen sich nicht in diese Richtung zu gehen, weil da immer halt diese Meinung vorherrscht, ja gut, das rentiert sich ja niemals, das ist viel zu teuer. Wir können das halt machen, ja, wenn es halt irgendwo mal ein bisschen Fördergeld gibt, gut, dann kann man mal halt so ein Demo-Projekt irgendwie halt aufsetzen, halt wo ein Bus dann irgendwie einen Monat lang irgendwie rumfährt. Aber sonst ist das Ganze ja wirtschaftlich ein Totalschaden. Aber auf der anderen Seite, und das war im Endeffekt das, was ich halt gemeint habe, dieses Projekt in der Schweiz hat gezeigt eigentlich, es geht anders. Und ihr seid im Endeffekt auch dabei, jetzt gerade zu zeigen, es geht anders.
Genau. Also ich glaube, wenn man in dem Feld sich engagieren möchte finanziell, dann muss man, also das sind schon Überzeugungstäter, sage ich mal. Also man muss dann schon an diesen Markt glauben und man muss davon überzeugt sein, dass es nicht ohne den Markt gehen wird. Und genau das ist bei uns der Fall. Also wir sind zu 100% davon überzeugt, dass der schwere Güterverkehr oder Straßengüterverkehr nicht ohne Wasserstoff auch nur ansatzweise dekarbonisiert werden kann, weil es da nach unserer Meinung nach bei batterieelektrischen Lkw oder eher gesagt bei dem Stromnetz in Deutschland, dass es da relativ schnell an die Grenze kommt und dass es deswegen maßgeblich einfach nicht ohne den Wasserstoff funktionieren wird. Ob das, ich meine, wann ist etwas ein Business Case und wann lohnt sich etwas? Also lohnt es sich, wenn wir das heute angucken? Wahrscheinlich nicht, aber ich meine, die Firma ist ja mit dem Ziel aufgebaut, in 15 Jahren immer noch zu existieren. Lohnte sich bis dahin, ja, also sonst würden wir, glaube ich, keinen Euro von der DVK bekommen, wenn wir sagen, das wird niemals ein Euro wieder an euch zurückkommen. Genau, also von daher glauben wir da zu 100% dran. Es ist aber jetzt in der Anfangsphase und genau das Gleiche ist es bei unseren Kunden. Es ist in der Anfangsphase. Also auch da muss irgendjemand dahinter stehen, irgendein Endkunde oder der Spediteur an sich, der sagt, ich glaube daran. Ich bin heute bereit, auch einen Euro mehr für einen Wasserstoff-LKW auszugeben im Vergleich zu einem Diesel-LKW. Aber ich glaube daran, dass das funktionieren wird langfristig und ich muss heute damit starten. Weil, ja, also egal ob Klimaziele, ob interner Flottendruck oder Druck von der Gesellschaft nach klimaneutralen Transport. Also es wächst ja an allen Enden. Und ich glaube, wir haben da schon doch recht viel Zeit verschlafen, die wir in die Dekarbonisierung hätten investieren können.
Du meintest ja wirklich, man muss dahinter stehen, man muss dran glauben. Es gibt ja viele Leute, die nicht dran glauben und die sagen, Batterie ist die Lösung für alles. Wir machen auch Batterie-LKWs, der ganze Schwerlastverkehr wird alles mit Batterien und elektrifizierten oder batterieelektrifizierten LKWs abgedeckt, selbst irgendwelche diese Überlandfahrten. Was sind da deine Hauptargumente, dass ihr sagt, so geht's nicht? Wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen Wasserstoff-LKWs bei uns auf der Straße.
Also im Prinzip zwei Punkte. Also wenn ich mir den TCO von einem batterieelektrischen LKW angucke, heute im Vergleich zu dem TCO von einem Wasserstoff-LKW, ist der TCO von einem batterieelektrischen LKW ist einfach besser. Also braucht man nicht drüber streiten. Ich sag mal, was wir immer sagen und was, glaube ich, auch heute so das Bild ist, es ist relativ einfach, 1, 2, 5 oder 10 batterieelektrische LKW in den eigenen Fuhrpark aufzunehmen und sich um eine Ladeinfrastruktur zu kümmern. Und es ist relativ schwierig, 1, 2, 3, 4 Wasserstoff-LKW in die Flotte aufzunehmen, weil da doch etwas mehr Planung dahinter steht. Das dreht sich aber relativ schnell um, unserer Meinung nach. Also es wird, je mehr Wasserstoff-LKW man auf die Straße bringen möchte, desto leichter wird es und desto schneller macht es auch finanziell Spaß, weil dann der Wasserstoff nach unten geht, der LKW-Preis nach unten geht, alles nach unten geht. Und beim Batterieelektrischen ist es nach unserer Auffassung genau andersrum, weil je mehr batterieelektrische LKWs man auf die Straße bringen möchte, desto teurer wird irgendwann die Infrastruktur und das wird einen relativ schnellen Anstieg geben. Also man kennt ja die Bilder, man fährt nachts über die Autobahn und die LKWs stehen bis auf den Standstreifen, weil sie noch nicht mal irgendwelche Parkplätze haben. Und jetzt möchte man sich vorstellen, dass diese 100, 200, 300 LKWs plötzlich dann in der Nacht alle noch gleichzeitig laden wollen. Da geht wahrscheinlich in halb Deutschland das Licht aus, weil die dann den ganzen Saft aus dem Elektrizitätsnetz ziehen. Klar muss man da ins Netz investieren. Und das ist auch jetzt, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern ist mit Sicherheit zu schwach aufgestellt. Aber ich glaube, um solche Lasten aufzunehmen, und es ist ja dann auch nicht nur der schwere Güterverkehr, es sind ja auch sämtliche andere Industriebereiche, die irgendwann stärker auf das Netz zurückgreifen müssen, damit, also für mich ist es einfach gefühlt nicht machbar, ein Stromnetz so aufzubauen, dass diese Lasten gedeckelt werden können, beziehungsweise ist man dann bei Investitionen und dementsprechend steigende Netzentgelte, dass irgendwann der batterieelektrische mit Sicherheit nicht mehr billiger ist als der Wasserstoff-LKW. Mhm. Weil genau da nicht eine Kostensenkung, sondern Kostensteigerung ab einem gewissen Skalierungsgrad einsetzen wird.
Was uns letztendlich ja wieder dann eben halt zur Frage der Infrastruktur im Endeffekt zurückführt, ist das eine Überlegung von euch, dann vielleicht irgendwann doch in diese Richtung auch aktiv zu werden? Weil wenn ihr das gar nicht jetzt sozusagen halt im Griff habt, übertrieben gesagt, sorry, dass ich da jetzt nochmal da in diese Richtung gehe. Es könnte jetzt das große Wunder geschehen quasi und man überlegt sich, man baut quasi an jedem Autobahnraststopp jetzt ein Atomkraftwerk hin quasi und hat dann plötzlich halt massiv elektrische Energie eben halt zur Verfügung, um dann doch quasi diese ganzen batterieelektrischen Fahrzeuge laden zu können. Und dann ist es ja ein Risiko im Endeffekt für euren Ansatz.
Ja, eins sage ich mal. Also ich meine, das war jetzt die Infrastrukturseite. Ich meine, also zweiter großer Vorteil, den man auch nicht wegdiskutieren kann, sind dann auch die Ladezeiten. Also auch wenn man jetzt mal davon ausgeht, es werden jetzt nur noch Megacharger installiert, das verschärft erstgenanntes Problem wahrscheinlich nochmal signifikant, ob ich jetzt den LKW innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder innerhalb von 8 Stunden aufladen möchte. Von daher sind die Ladezeiten immer noch ja, beim Wasserstoff oder dann ja die Betankungszeiten deutlich niedriger, sodass dann überhaupt so ein Zwei- und Dreischichtbetrieb überhaupt erst möglich ist mit größeren Flotten. Aber ich sag mal, engagieren in Sachen Tankinfrastruktur aus finanzieller Sicht ist das heute nicht geplant, weil ich glaube, da gibt's einfach schon genug Player, die sich darum kümmern und kümmern wollen. Mit denen arbeiten wir auch alle sehr eng zusammen und planen auch, wo man eine größere Anzahl von LKWs platzieren könnte und dann eben an der Stelle auch eine bedarfsgerechte Infrastruktur aufbauen zu können. Ich glaube, es wird auf jeden Fall so ein Umschwungmoment geben, wo man Wasserstoff-LKWs förderunabhängig beschaffen kann, weil dann ganz anderes Skalierungspotenzial da ist. Dann brauchen wir im Prinzip nur noch das Geld. Aber es ist heute einfach immer sehr schwierig, immer so Fördertimelines für den LKW mit Fördertimelines von der Wasserstofftankstelle übereinander zu legen und das Ganze dann irgendwie zeitgleich auf die Straße zu bringen und dann einen Case daraus zu basteln. Das ist möglich, aber es ist doch mit relativ viel Aufwand verbunden. Und wir sind davon überzeugt, dass es so einen Kippmoment geben wird, wo man eben die Förderung nicht mehr braucht und dann wirklich sagen kann, ich brauche Ende nächsten Jahres 30 LKWs für Spediteur XY. Bitte bauen wir bis Ende nächsten Jahres eine Tankstelle, die 50 LKWs am Tag betanken kann. Und dann kann man solche Projekte auch deutlich einfacher bauen.
Ihr macht es ja sehr stark fokussiert auf Deutschland, beziehungsweise nur Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe. Funktioniert das alles auch außerhalb Deutschlands? Oder hat man da komplett andere Probleme, wo man schon sagt, das Ökosystem in Deutschland mit diesen jetzt um die 100 Tankstellen, die wir haben, macht es halt möglich, dass ihr hier operieren könnt. Aber in anderen Ländern müssten halt noch solche Voraussetzungen erst geschaffen werden.
Also ich sag mal, in Deutschland ist es auf jeden Fall einfacher aufgrund der Gegebenheiten, weil sich ja dann auch alles so ein bisschen mehr darauf fokussiert, also auch Werkstatt, Infrastruktur und so weiter. Das fokussiert sich ja dann auch auf die Gegenden, wo es die Wasserstoffinfrastruktur gibt, weil dementsprechend dann dort auch die Wasserstoff-LKWs unterwegs sind. Tatsächlich sind wir sogar mit einem LKW schon in Frankreich unterwegs. Seit Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres. Und wir haben inzwischen einige Kunden, die grenzüberschreitend nach Belgien und Luxemburg fahren. Also wir sind da langsam aber stetig am Ausbreiten und die Grenzländer zu Deutschland sind da ja gerade, also insbesondere jetzt Niederlande ist ja auch schwer am Aufholen, in Dänemark wird es auch zunehmend interessanter. Also die ziehen dann allmählich nach, bauen die Wasserstofftankstelleninfrastruktur, sodass man dann auch Step by Step sich ausdehnen kann.
Ja, vielen Dank, Maximilian. Wir erreichen leider schon jetzt hier die Marke der 30 Minuten und das ist für uns ja immer das Zeichen, es wird höchste Zeit, die Episode zu beenden, leider. Aber wir sprechen in der nächsten Woche auf jeden Fall weiter, wenn du nochmal Zeit hast, Max.
Sehr gerne.
Und zwar wollen wir uns so ein bisschen den dritten Aspekt dann auch anschauen nächste Woche. Wir haben in dieser Woche ja über die Fahrzeuge gesprochen, wir haben über die Infrastruktur, über die Tankstellen gesprochen. Aber es braucht natürlich noch was dazu, sodass das Ganze funktioniert. Und das ist halt Wasserstoff tatsächlich. Über diese Geschichte wollen wir in einer Woche sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, für euch wie immer der Hinweis, schaut auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Dort findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt auch dieses Kontaktformular sehr, sehr gerne nutzen, wenn ihr nicht mit uns, sondern mit Maximilian Draxler oder mit Heile in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns einfach, wir leiten es dann entsprechend weiter. Wenn ihr nicht dieses Kontaktformular nutzen wollt, sondern einen anderen Weg bevorzugt, dann gibt es da natürlich auch eine Lösung für euch. Das ist unsere E-Mail-Adresse, die sich ja immer noch nennt kontakt@hydrogenbar.de. Und ansonsten, Johannes, wir hören uns in einer Woche wieder, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Wir danken dir, Maximilian, sehr herzlich für deine Zeit und freuen uns dann, dass wir nächste Woche das Gespräch fortsetzen können und wünschen euch allen bis dahin eine schöne Woche.
Vielen Dank, alles Gute.